Bamble Hockey, der Löwen-Frankfurt-Fan-Podcast mit Alex.
Ich nenne ihn einfach mal der Arsch.
Und Philipp.
Sag dazu auch jetzt einfach nichts mehr.
Gute und herzlich willkommen zu Bamble Hockey, der Fan-Podcast der Löwen-Frankfurt. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist Bass-Sultan Alex. Gute Alex.
Gute Philipp.
Wann hast du das letzte Mal ein Lied von Bass-Sultan Hengst gehört?
Hörst du sehr, sehr lange her.
Aber habe ich es richtig im Kopf, dass du solche Musik durchaus schon mal
mal gehört hast? Das ist aber schon ein bisschen her.
Ich glaube so vor 15, 20 Jahren oder so. Keine Ahnung, ob es ihn damals schon gab, aber da hatte ich mal so eine Deutschrap-Phase. Die alten Dinger höre ich mir immer noch gerne an, aber alles, was neu ist, ist irgendwie Dreck. Und kommt ja alles aus Bietigheim. Ihr hört es vielleicht schon an der Stimme. Wir machen heute eine etwas kürzere Folge, denn ich habe einen grippalen Infekt und Alex hat auch ein bisschen was im Hals. Deswegen, aber wir wollten nicht, dass ihr ganz auf uns verzichten müsst. Wir sind da nicht wie andere Podcasts, die sagen, Gesundheit geht vor, wir machen das nicht. Wir ziehen durch. Und in letzter Zeit ist es ja, hört ihr meine Stimme ja öfter erkältet als normal. Ach, Mann. Zwei Spiele haben wir, die wir besprechen wollen. Das erste Spiel war am Donnerstag, den 1. Dezember, das Auswärtsspiel bei den Kölner Haien. Und Alex, ich gebe es zu, ich habe zeitgleich WM geguckt. Also ich habe versucht, das Löwenspiel zu gucken, aber dann war dieser Katastrophentourismus, was sich da in Katar abgespielt hat, dann hat mich so in den Bann gezogen, dass ich da doch hinschalten musste. Deswegen, the stage is yours, weil du hast das richtig geguckt, ne?
Ja, ist halt die Frage, was sich mehr gelohnt hätte, diesen komischen Katari-Kram oder, oder das Spiel. Also geil war es nicht. Ja, ich finde eigentlich, Sesemski hat es im Interview danach ganz gut erklärt, viel Aufwand betrieben, aber nichts Zählbares bei rumgekommen. Ja, also es war schon, also man hat das Bemühen gesehen, aber irgendwie lief da wieder nichts gescheit zusammen und ja, bis auf das eine Tor, was McNeil da von der Blauen hinten durchs Gewühl gemacht hat, aber
Ruck hat ihn anscheinend noch abgefälscht, denn er wird der Penny DEL-Seite auch als Torschütze eingeführt.
Ja, gut, dann hat er halt noch einen Schläger. Ist ja auch wurscht, war halt am Ende aber trotzdem nur ein Tor und halt am Ende gegen eine Mannschaft wie Köln einfach zu wenig. Ne? Die nutzen halt ihre Chancen. Und dann auch so eiskalt mit Jake im Tor. Ich meine, wir sagen es ja immer so, weißt du, ja, wenn Jake ist, da steht, aber selbst da hast du auch gemerkt, da war auch Jake geschlagen, da ging halt auch nichts mehr.
Ich war erstaunt, für einen Donnerstag immer noch über 10.000 Zuschauer da in der Arena. Also das ist schon wirklich, das ist nicht schlecht. Also das ist wirklich, wirklich ganz gut. Ja, und das war, also was ich von dem Spiel gesehen habe, war halt wirklich schwere Kost. Also ja, das Tor von uns war ganz nett. Aber irgendwie hat man da zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass wir da wirklich was reißen können.
Ja, war einfach so. Wie gesagt, das Bemühen war da, aber ja, da hat dann am Ende das Quäntchen Glück noch gefehlt.
Ja, und das ist auch eigentlich alles, was wir dazu sagen wollen, weil wenn wir hier nur mit eineinhalb Augen so das Spiel gucken, bringt es ja nicht wirklich was darauf, darüber zu sprechen, und ist jetzt auch schon eine Woche her. Was viel interessanter ist, ist das Spiel, was es am Sonntag gab. Und zwar zu einer richtig ungewohnten Uhrzeit, um 13.30 Uhr. Alex, direkt nach dem Frühstück hingefahren?
So im Prinzip. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gefrühstückt hatte davor.
Wann seid ihr Helfer in der Halle normalerweise?
Ja, normalerweise heißt es immer so 2 Stunden vorm Spiel. Also von daher, ich weiß gar nicht, wann ich losgefahren bin. Aber keine Ahnung, ich glaube, 11 Uhr irgendwo rum war ich dann schon in der Halle.
Ja, um 11 Uhr kann ich sagen, habe ich noch geschlafen. Ich bin relativ knapp dann zur Halle gekommen. Wer ordentlich und pünktlich zur Halle gekommen sind, ist ungefähr, wie viel waren es jetzt, 1.300 bis 1.500 Eisbären-Fans.
Ja, na gut, okay, das war ja Sonderzug plus Bus plus was weiß ich, Privatfahrer wahrscheinlich auch noch ein paar, also, aber ich fand's geil, muss ich sagen.
das war eine gute Ecke, was von denen mitkam. Und ich bin gerade in die Halle reingekommen, als es diesen Wechselgesang gab mit Scheiß Adler Mannheim.
Ja, der hat gut funktioniert. Das war angenehm.
Kommunikation stand dann schon mal zwischen beiden Fanlagern. Der DJ hat das Ganze dann noch ein bisschen befeuert. War auf alle Fälle ziemlich cool. Ich muss aber sagen, dafür, dass wirklich so viele Berliner da waren, fand ich den Block jetzt nicht so laut. Hast du es auch so empfunden oder kam das einfach bei mir nur anders an?
Ich würde schätzen, es kam bei dir anders an, weil ich habe ihn muss ich jetzt auch mal ehrlich gestehen, den habe ich teilweise lauter gehört als unseren Block.
Das habe ich von vielen gehört, also tatsächlich in der Kurve, da wo wir waren, habe ich mir gedacht, ey, was ist denn mit diesen, also da haben andere, Nauheim und Kassel, mit der Hälfte an Zuschauern mehr Rabatz gemacht als das, aber gut, dann lag das halt wirklich nur an meiner Position. Oder es vielleicht waren auch da schon meine Ohren zu und ich habe es nicht richtig gehört. 6.990 Zuschauer waren da, ausverkauft. Und du hast es schon angesprochen, obwohl ich fand, dass der Gästeblock nicht so gut war. Stimmung auf Frankfurter Seite war mau.
Ja, über weite Strecken. Also am Anfang war's okay, aber es hat sich, das ist dann, aber ich glaube, das war auch einfach dem Spiel geschuldet, weil da ging es ja so viel hin und her und nichts passiert. Und ja, das ist halt einfach, ich meine, wenn halt das Spiel nicht so spannend ist und so ein bisschen vor sich hin plätschert, dann zeigt sich das auch meistens dann irgendwo in der Kurve. Von daher, ja, mein, dafür hat man es dann,
was dafür glaubst? Hat man es dann. Haben wir es jetzt bald. Dafür haben wir es dann.
Ja, lassen wir jetzt sein.
Was glaubst du, wie oft hat sich Servus TV geärgert, dass sie ausgerechnet dieses Spiel übertragen? Weil, sind wir mal ehrlich, vom Niveau her war das richtig schlecht.
Ja. Ja, war's. Also es war eigentlich. Ja, das kannst du eigentlich gar nicht beschreiben. Ich fand, das war das schlechteste Saisonspiel.
Ja, war es auch. Gucken wir mal auf die Personalien, denn wir haben vor dem Spiel zwei weitere Ausfälle zu beklagen gehabt. Der eine war Magnus Eisenmenger, ein Ausfall, wo man sagt, okay, ärgerlich, aber jetzt nicht spielentscheidend. Der andere auf unserer Seite, Carter Rowney, mit, wie es heißt, einem grippalen Infekt. Also ich schwöre, ich habe damit nichts zu tun. Nicht dabei gewesen. Und oh boy, das hat man gemerkt, dass der nicht da war.
Ja, auf jeden Fall. Ja gut, ich meine, man muss halt auch sagen, wie es ist. Ich meine, Carter Rowney ist halt auch ein Impact-Player. Ne? Da kannst du sagen, wie du willst, das ist genau wie wenn Bock fehlt. Das sind so die Schlüsselspieler, also die wirklich krassen Schlüsselspieler, wo du halt instant merkst, wenn die nicht da sind, uff.
Nein. Aber also ich finde, was ist denn heute los mit uns?
Schneid's raus, fertig. Aber es ist halt wirklich so. Ich meine, Carter Rowney ist halt so zum Beispiel, wenn du halt sagst, okay, irgendwer anders fällt aus und du stellst den zu Bock und Rowney in die Reihe, das funktioniert zum größten Teil, ja. Aber fehlt halt einer von denen und du musst die Reihe anders auffüllen, merkst du halt schon, das schleppt sich so irgendwie durchs Spiel.
Ja. Es war jetzt so, dass in der ersten Reihe neben Dominik Bock hat Nathan Burns gespielt und Dylan Ruck. Zu Ruck kommen wir gleich, lief ja ganz gut für ihn. Dafür sind die beiden Neuzugänge, Chet Nearing und Jerry D'Amigo, in die zweite Reihe zu David Elsner gerutscht. Hat auch für ihn zumindest ganz gut geklappt. Aber ja, man hat es gemerkt, dass er nicht da war. Einer kam allerdings zurück und das hat, glaube ich, alle in der Halle sehr gefreut. Die Nummer 29, Brett Breitkreuz, ist wieder da. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass er gespielt hat, weil er wieder fit ist und nicht, weil wir nochmal zwei Ausfälle hatten und man gesagt hat, okay, gut, hier, spring mal rein. Also ja, ich hoffe, dass man da kein Risiko eingegangen ist.
Ich fand ihn auch nicht so stark wie sonst, muss ich sagen. Es ist, also unabhängig davon, dass er mit seinem Puckverlust das 1:0 für Berlin verschuldet hat, muss man ja auch mal so sagen.
Absolut.
Er war auch eben nicht so slotpräsent, wie er sonst eigentlich ist. Also ich finde, ich habe ihn kaum irgendwie im Slot wahrgenommen, so richtig. Mag jetzt wieder an den zusammengewürfelten Gruppen in irgendeiner Form, kann damit zusammenhängen, aber so, weiß ich nicht, im Gesamten habe ich ihn nicht so krass wahrgenommen.
Nee. Und man, also, ich habe mir noch gedacht, als wir das erste Powerplay hatten, irgendwann im zweiten Drittel, glaube ich, war das, dachte ich mir, okay, jetzt zeigt sich's, ob unser Powerplay einfach schlecht ist oder ob einfach ein Spieler wie Brett Breitkreuz im Slot gefehlt hat. Das Ganze hat sich dann ungefähr 20 Sekunden gezeigt, weil dann ist er auch mit einer Strafe rausgegangen. Hat dann zwar noch einen Berliner mitgenommen, aber ja, da konnte man es nicht so richtig zeigen. Wie sich im Laufe des Spiels herausstellen sollte, unser Powerplay ist einfach so schlecht. Da, nee. Wir können jetzt auch nicht zum 100. Mal hier irgendwie ja, sagen, oh, das Powerplay ist so schlecht, aber
wir wissen einfach, dass es schlecht ist. Und es wird halt leider auch nicht besser. Also ich habe keine Ahnung, aber ganz ehrlich, du hast schon wieder, und da musst du jetzt ja auch mal nochmal darauf gehen, du hast auch in dem Spiel wieder einen Spieler der Gegnermannschaft rausgeschickt, aber komplett, ja. Ich meine, du hast 5 Minuten Powerplay.
Ja.
Da könntest du normalerweise, also jetzt übertrieben, aber da kannst du ein Tor schießen und es ist halt immer noch Powerplay. Ja, aber teilweise, das ist so gefühlt immer 5 Minuten Powerplay. Du brauchst erstmal 2 volle Minuten, um überhaupt deine erste richtige Aufstellung zu finden. So gefühlt. Dann verlierst du sinnlos bei irgendeinem Pass, wo du hier wieder versuchst, irgendwie noch so schön das Ding eng vorm Tor zu spielen, verlierst du den Puck, gehst raus, baust du wieder auf. Also ich sag mal, manchmal ich hab so das Gefühl, wir schaffen es meistens in einem Powerplay, in einem normalen 2 Minuten Powerplay, vielleicht einmal die Aufstellung zu finden.
Ja. Und es sonst ist ja auch nicht so, dass der gegnerische Torwart irgendwie Meisterleistungen bringen muss, sondern es sind einfach Passfehler. Also das sind wirklich, es kommen, sobald wir einer mehr sind, kommen die Pässe nicht mehr an.
Ja, aber ich glaube, also wenn du dir mal das Powerplay bei uns anguckst, die ganzen Mannschaften, die gegen uns spielen, die spielen im Powerplay so ein krasses Vorcheck. Also dass du merkst richtig, die gehen dann teilweise aus ihrer Formation, also aus ihrer Penalty-Killing-Formation mit 2 Leuten auf den Puckführenden und es fühlt sich dann halt echt so an, als wäre man dann in dem Moment so wie eingeschüchtert oder so muss aus Not das Ding irgendwie wegspielen und dann verkackt man sich's. Weil dann ist entweder irgendein Schläger von einem Gegner dazwischen oder das Ding kommt nicht gescheit an, springt von der Bande weg, wird geklärt, irgend sowas. Und wir, wenn wir im Penalty-Killing stehen, ich finde, wir stehen mit unseren 4 Mann da in einem Quadrat vorm Tor, Hauptsache eng und zumachen und die können da halt hin und her spielen, das Ding, ohne dass einer von uns so richtig den Puckführenden mal angreift. Weil ohne Forechecking nur hinten drin zu stehen im Penalty-Killing bei uns ist halt auch nicht das Wahre. Nur, man sieht halt, wie es funktioniert, ne? Ich meine, gefühlt die letzten Teams, gegen die wir gespielt haben, die haben alle im Penalty-Killing so ein krasses Forecheck gespielt. Also wirklich, die sind da mit 2 Mann drauf. Da waren halt nur noch 2 vorm Tor. Aber das Problem war, wir sind dann immer gefühlt optisch eingeschüchtert, spielen die Kackpässe und die Dinger sind raus. Da hast du ja keine Gefahr. Auch wenn du nur mit 2 Leuten vorm Tor stehst.
Ja, jetzt, wo du es so sagst, man hat das Gefühl, dass man, wenn man im Powerplay ist, dass man nicht ein Mann mehr ist. Und das ist eben,
fühlt
weil
sich
die
halt an,
auf uns
an,
draufgehen, ne?
Ja, dass wir gefühlt mehr Angst haben, im Powerplay das zu spielen, als die es verteidigen müssen.
Ja. Ja, und dann kommt noch eben dazu, das, was ich halt eben beobachtet habe, dass es auf einmal so einen sudden loss of talent gibt bei verschiedenen Spielern bei uns, die keinen Puck mehr richtig annehmen können, die keinen Puck richtig weiterleiten können. Also das ist ja teilweise, sobald wir den an die blaue Linie hinten spielen, musst du ja Panik haben. Dann ist es einfach so, dass wenn einer in einer guten Schussposition ist, hat der immer die falsche Hand. Immer.
Ja.
Gab es 1-2 Situationen auch in diesem Spiel, wo, wenn da ein Rechtsschütze gestanden hätte, dann wäre das Ding drin gewesen, ohne Wenn und Aber. Oder Ančička hätte einfach den Save des Jahres ausgepackt. Aber auch da wieder, der Pass geht dann auf die falsche Hand, man muss dann mit der Rückhand den irgendwie vorlegen. Es macht einen wirklich, wirklich sauer. Also wirklich, ich bin sauer, wenn ich unser Powerplay sehe.
Ja, was soll ich sagen?
Und Berlin war ja jetzt nicht gerade so, oder ist jetzt ja nicht in der Verfassung, wo man sagen muss, vor denen muss man Angst haben. Du hast es ja beim letzten Mal in der letzten Folge schon gut gesagt, Berlin hat momentan nur noch den Namen. Und dann guckst du mal drauf, wie sie die letzten Spiele gespielt haben und dann weißt du eigentlich, ey, vor denen brauchen wir keine Angst haben. Und das geht ja jedem, also ich frage mich, welche Spiele Berlin noch gewinnen will, wenn wir mit unserer schlechtesten Saisonleistung, zumindest bei Heimspielen, unsere schlechteste Heimsaisonleistung, gewinnen wir, zumindest in Overtime. Aber dieses Spiel darf Berlin niemals verlieren. Die müssen eigentlich mit dem Kader, was sie haben, mit dem Standing, was sie haben, müssen die uns 4-5-0 nach Hause schicken, so wie wir gespielt haben.
Wollte ich gerade sagen, so wie wir gespielt haben. Ich muss auch ehrlich gestehen, das war auch wirklich jetzt das erste Spiel, wo ich trotz dessen, dass wir es am Ende noch so auf so eine Art und Weise gedreht haben, gesagt habe, eigentlich hätten wir es mit unserer Leistung bis dahin, bis 12 Sekunden vor Ende, wir hätten es einfach auch nicht verdient gehabt.
Nee. Also ich habe mich auch damit abgefunden gehabt schon, dass es das erste praktisch Null-Punkte-Wochenende wird. Weil ich dachte, wir schießen niemals ein Tor gegen die. Nicht, weil die so gut sind, sondern weil wir es nicht können. Und Berlin hat ja auch Angsthasen-Eishockey gespielt. Ne? Einen an der blauen Linie parken, das Ding schnell nach vorne und dann hinterher rennen. Dump and Chase. Die neue Ausgabe ist im Übrigen jetzt draußen, kam heute bei mir an. Unbezahlte Werbung, nur ganz kurz. Aber das war ja wirklich... Also das war nichts von Berlin. Das war nichts von Berlin. Und dann versucht Berlin über Kampf reinzukommen, was bei denen einfach nur übertriebene Härte ist. Also kompletter Blödsinn. Ich habe mir jetzt die 5-Minuten-Strafe da nicht nochmal angeguckt für, wer war das, Melchior? Nee. Wer hat denn die 5 Minuten von dem bekommen? Oh, Müller, Jonas Müller.
Ja, wegen, stimmt, Boarding. Jonas Müller war's.
Ja. Kriegen da diese 5 Minuten... Dann wird einmal Dominik Bock noch so zusammengefahren, dass der vom Eis runtergeht, wo ich mir dachte, ey, wenn der jetzt auch, wenn Rowney und Bock weg ist, dann gute Nacht, Marie. Also dann können wir komplett aufhören damit. Hörtler holt sich eine 2+2-Strafe. Das war, glaube ich, das mit Bock, ne, wo er einen Stock da so hoch hatte. Leon Pföderl, kurz nachdem die Strafe abgelaufen ist, kriegt nochmal eine Strafe. Also wirklich fast 10 Minuten hast du in Überzahl gespielt, kriegst nichts geschissen. Und dann merkt man einfach, Brett Breitkreuz die fehlende Spielpraxis an, spielt diesen Pass hinten an die blaue Linie, wo kein Mensch ist. Giovanni Fiore sagt Danke, nimmt den Puck auf, läuft auf Hildebrand zu und macht 1-0.
Ja, gut, was soll ich sagen, ne? Das ist perfekt zusammengefasst.
Aber ich da muss man ja auch sagen, dieses Spiel hatte nur so ein Tor, also nur so ein Tor war möglich, dass irgendeiner noch einen größeren Bock macht als alle anderen. Und das dann einer ausnutzt.
Wir haben den größten Bock.
Nee, wir haben den längsten Bock.
Naja, aber ja, also wie ich sag ja, das ist auch wirklich das erste Spiel, so sehr ich mich jetzt freue, wie wir es noch gewonnen haben. Aber das ist das erste Spiel, wo ich gesagt habe, dass wir es wirklich mal eigentlich unverdient gewonnen haben. Weil so wie wir da uns gezeigt haben, hättest du das Ding auch eigentlich nicht gewinnen dürfen. Nee. So blöd es halt klingt. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt auch seit, wie lange mache ich das jetzt? 9 Jahren, 10 Jahre fast. Ja? Ich meine, ich sage ja sonst nichts gegen die Löwen. Ich bin immer mal ein bisschen so, ich sag meine Meinung hier. Ich sag, ja, war ein geiles Spiel, haben wir trotzdem gewonnen. Aber das war wirklich so das erste Spiel, wo ich mir gedacht habe, so geil, dass wir es gewonnen haben, aber... Irgendwie fühlt sich nicht so an wie ein Sieg. Also es fühlt sich halt irgendwie so unverdient an, weil wir wirklich halt 59, 48 kompletten Müll gespielt haben.
Ja, ist ja so. Und dann, du hast es gerade angesprochen, 59, 48. Jake geht von der Bank. Da fängt ja bei Berlin schon mal wieder ein Trauma an.
Jake geht von der Bank.
Geht auf die Bank. Da fängt ja bei Berlin schon mal ein Trauma an. Ne? Wir erinnern uns alle an das erste Spiel in Berlin. Und dann, also erstmal diese Riesenchance von Chad Nearing, ja, der da völlig frei im Slot steht und das Ding aber wirklich schön vorbeischießt. Und dann erinnert sich Dominik Bock, Alter, eigentlich will ich ja NHL spielen. Eigentlich sind das ja hier alles Suppenkasper für mich. Und denkt sich, ich zeig das jetzt mal kurz. Und Leicester so geil zwei Spieler aussteigen.
Vor allem an der Bande, der hat nur einen Weg, ne? Ja. Also da geht's nach vorne, ging nicht nach hinten, es ging ja nur zur Seite und dann spielt der da sich da frei. Wahnsinn. Also wirklich geil gemacht.
Da siehst du auch mal wieder, wie schlecht Berlin ist. Der darf da nicht durch. Du bringst ihn zu Fall, 12 Sekunden vor Schluss.
Ja, aber du darfst halt trotzdem nicht vergessen. Es ist halt trotzdem Dominik Bock. Da liegt das Skill-Level dann halt doch auch einen Tick höher.
Ja, aber bring ihn zu Fall. Was soll passieren? Wir kriegen Powerplay. Da kann der Schiedsrichter abpfeifen.
So. Ja, das stimmt.
So dann, und dann legt der den. Also da denkt man sich schon, what the Bock. Ja? Wie er den da austanzt. Und dann legt er den in die Mitte. Und dann der Mother Rucker. 100, wie viel waren es? 37 km/h.
Oh, den hat er richtig schön erwischt.
Ja, liebe Berliner, ene mene miste, es rappelt in der Kiste, aber hallo.
Da hat aber Kiste samt Goalie gerappelt, ey.
Ja, das war ein Strahl. Leco mio, what the ruck. Unser Folgentitel für heute. Das hat er sich auch verdient. Erst sein Tor in Köln und jetzt dieses Pfund 12 Sekunden vor Schluss.
Aber und das so war, also, da hat er aber auch, glaube ich, alles reingelegt, was er hatte.
Ja. Yeah.
Also, das Ding, das hast du ja kaum gesehen. Das war zack und bam oben ins, also hast nur noch hinten das Netz irgendwo zappeln sehen und er war vorbei. Ich meine, da war auch auf den Rängen vorbei, weil Lautstärke technisch hat sich das da gerade von 0 auf 3000 erhöht. Aber was ein Gerät.
Ich habe den Puck erst gesehen, als er auf dem Eis wieder aufkam. Ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, der zieht ab und auf einmal jubeln alle. Wahnsinn. Und ich habe mich gefreut, oder ohne Scheiß, ich habe im Block rumgeschrien und habe gebrüllt, warum nicht gleich, warum nicht gleich?
Ja.
Warum schaffen wir das nicht in 5 gegen 4 und bei 6 gegen 5 packen wir dann so einen Hammer aus?
Ja, wir brauchen immer einen mehr als normal.
Ja,
nicht,
das ist...
Weißt du, nicht normal 5 gegen 4, wir brauchen halt 6 gegen 5. Wir brauchen im Hinterkopf, das Tor ist leer. Wir können doch einfach die nächsten Spiele im Powerplay einfach direkt Jake rausnehmen.
Nimm den runter, nimm den
runter. Und
dann runter,
spielen wir 6 gegen 4, dann funktioniert das wahrscheinlich
auch. Also ernsthaft. Und das war also komplette Explosion. Wirklich erst diese Riesenchance da wirklich von Nearing und dann Bock mit dieser Vorarbeit und dann Ruck, das war schon ganz stark. Was wir vergessen haben zu erwähnen, im zweiten Drittel hat der Berlin einmal noch einen Lattenschuss gehabt. Der war auch, huiuiui, ganz schön eng. Ja, und dann spielen wir das dann die restliche Zeit ordentlich runter und dann geht's in Overtime. Und während ich mir vor dem Spiel gedacht habe, na gut, wir sind jetzt die Mannschaft, gegen die Berlin vielleicht, hoffentlich werden wir nicht die Mannschaft sein, gegen die Berlin jetzt hier ihre Negativserie beendet, dachte ich mir, als sie Overtime angefangen hat, es würde so zum Spiel passen, wenn wir das jetzt noch gewinnen. Das würde so einfach zu diesem Spiel und zu den Leistungen beider Mannschaften passen. Ja, und dann hat Reed McNeil seinen großen Auftritt.
Und wie? Allein diesen Puck, jetzt wollte ich Pass und Puck in einem Ding.
Ein Pax.
Ja. Mhm.
Schöner Pax. Ja.
Schöner Schrank, ja. Naja, aber allein wie er den Puck da abgefangen hat. Wobei, was heißt, wie schön er den Puck abgefangen hat? Mein Gott, er hat den Schläger auf dem Eis und hat ihn perfekt in der Passbahn sozusagen. Aber wie schirmt der bitte gegen die zwei Berliner ab? Wie hält er das Ding am Mann? Das wurde ja auch danach vom Elsner im Interview dann gesagt. Er sagte selber, 99% des Tors oder 90% des Tors gehen auf Reed McNeil. Und das ist auch so. Der übernimmt das Ding, setzt sich dann wirklich, das war ja wirklich, der ist ja, hat ja noch sich an dem Berliner vorbeigetankt. Also der war ja sozusagen noch zwischen ihm und dem Tor. Tankt sich dran vorbei, dann übernimmt der Nächste, ich weiß gar nicht, wer dann auf ihn drauf ist, Nöbels, glaube ich. Nöbels war, glaube ich, der Erste, der an ihm dran geklebt hat, der den Puck überhaupt verloren hat.
Nöbels hat den Puck verloren, ja.
Genau, und dann, wie gesagt, dann ihn abgeschüttelt, dann kam der Nächste, den in die Rundung auch noch weggedrückt und dann da irgendwie noch diesen Pass vors Tor gespielt. Aber überleg mal, du hast allein erstmal von 3 Leuten 2 auf dich gezogen und tankst diesen Puck einfach die komplette Mittellinie bis zur Rundung, in die Rundung noch und dann schaffst du es noch, das Ding genau vors Tor zu legen. Und ja gut, Elsner lässt sich das nicht zweimal sagen, ne?
Ja, also Elsner hat ja irgendwie in Special Teams einen halbwegs kleinen Lauf. Aber es stimmt schon, was er da gesagt hat. Natürlich geht 90-95% auf den Nacken von Reed McNeil, der da seine 1,93 perfekt einsetzt. Denn Elsner muss ja nur noch die Kelle hinhalten. Ne?
Ja gut, ein bisschen was muss er auch machen. Aber ich sag mal trotzdem, das Tor besteht halt zu wirklich 90% aus der Vorarbeit. Weil Elster sagt ja selber, das Einzige, was er machen musste, war am Ende das Ding noch über die Linie zu schießen, sozusagen. Ja. Und ich meine, du merkst halt auch, du hast halt auch gemerkt, Anschitschka fand's nicht so geil.
Meinst du?
Ja, ich weiß nicht, sein Stick hat's auf jeden Fall nicht überlebt.
Ich find's lustig, der Podcast von den Eisbären Berlin heißt Two Broken Sticks. Ich weiß jetzt nicht, ob die das Ganze auf Two and a Half Broken Sticks, ich weiß jetzt nicht, ob die das auf Three and a Half hochmachen oder auf Three Broken Sticks.
Ich weiß nicht mal, ob das reicht, diese Saison bei denen.
Das war, also den hat's, das ist ja dann noch Genugtuung pur, gell, wenn der gegnerische Goalie da so austickt. Aber zu Recht, ich meine, darf dir eigentlich nicht passieren, das sagen wir ja auch ganz oft, wenn wir in Overtime das Spiel verlieren. Es ist ja selten, dass du es verlierst, weil der Gegner eine tolle Aktion macht, sondern weil du selber einen Fehler halt einfach machst. Und zum ersten Mal, ich glaube, das war jetzt die fünfte Overtime, nee, die neunte Overtime, glaube ich, in der wir waren.
Siebte, glaube ich.
Ja.
Weil ich meine noch in Erinnerung zu haben, auf den Magenta-Bildern gesehen zu haben, 6 Niederlagen, 0 Siege in Overtime. Aber es kann auch sein, dass ich mich verlesen habe.
Wir haben 2 in Shootout gewonnen. Also, wir haben 1 Overtime-Win, 2 Shootout-Wins, 5 Overtime-Niederlagen und 2 Shootout-Niederlagen. Also, es war jetzt die 10. Overtime, die wir gespielt haben. Davon haben wir 2 im Penaltyschießen gewonnen und jetzt eben 1 in Overtime.
Jo.
Ja. War eine Erleichterung, dass wir das endlich mal von uns gekratzt haben, dass wir das dann doch können. Weil so langsam zweifelt man da ja auch dran.
Ja, ich bin noch ein bisschen vorsichtig damit. Also ich meine, wir haben zwar jetzt eine gewonnen, aber ich meine, das Team war jetzt auch nicht so pralle. Und ich meine, du hast die letzten 6 Niederlagen gesehen. Das lag möglicherweise auch am Gegner, dass wir mal den Overtime-Fluch diesmal besiegt haben. Aber ich warte da jetzt lieber noch ab, wenn wir die nächsten 2, 3 Overtimes gespielt haben, bevor ich mir da jetzt eine Meinung bilde, ob der Fluch wirklich gebrochen ist.
Ja, aber zumindest haben wir da mal diese Null weg bei Overtime.
Das ist richtig.
Das heißt, wir haben jetzt alle schon mal durch. Wie gesagt, diese 5 Overtime-Niederlagen tun halt ein bisschen weh. Aber was soll's? Das heißt, wir nehmen zum zweiten Mal Punkte mit gegen den amtierenden deutschen Meister, muss man ja immer noch sagen, auch wenn die Eisbären momentan 14. sind. Das bedeutet Abstiegsplatz. Denn Kassel macht nicht den Eindruck, als würden sie nicht hochgehen in der zweiten Liga. Da muss einiges passieren in Berlin. Aber es scheint ja so, als würden sie an Trainer und allem festhalten wollen. Ich meine, bitte macht das gerne, weil das ist, man guckt da schon gerne hin und sieht, oh, was ist denn da in Berlin los? Solange man selber halbwegs gefestigt ist. Absteigen müssen sie jetzt nicht unbedingt. Das ist ja, die bringen ja dann Fans mit in die zweite Liga, da passen ja die Hallen nicht. Kann ja Weißwasser anbauen, wenn die da rüberfahren. Aber die Situation, in der Berlin ist, das ist schon
schwierig,
hart.
Ja.
Naja, soll nicht unser Problem sein, denn wir sind weiterhin auf einem zumindest Pre-Playoff-Platz. Wir sind 8. Wir haben jetzt in den 25 Spielen 37 Punkte geholt, macht einen Schnitt von 1,48.
Na, und kannst ja aufrunden auf 1,5.
Wir haben eine negative Tordifferenz, sehe ich gerade. Minus 3.
Was ist da los? Jake, was ist da los?
Basti Flott-Kuzis war ja auch nicht da. Jonas Gehr hat jetzt die letzten Spiele.
Stimmt. Was heißt die letzten Spiele? Nur das letzte Spiel.
Nee, also ich weiß, in München war er auch mit auf der Bank. Da war Jake nicht da. Und jetzt lass mich gerade mal gucken, bei Köln, beim Spiel gegen Köln, sieht man den Ersatztorhüter nicht. Ich raff diese Statistikseite nicht. Mir ist das alles zu viel Statistik hier. Kein Fan.
Ja, okay, ich rede aber von Heimspielen, da war es jetzt das erste Mal.
Ja, ja, da war es das erste Mal. Und ja, ich muss auch sagen, ich fand es vor dem Spiel relativ süß. Wir hatten ja Einlaufkinder diesmal wieder mit dabei, die Jugendmannschaft. Und Rüdiger hat die so heiß gemacht, dass sie einfach das Eis kaputt gekloppt haben. Das fand ich ja auch gut. Da sind wir einmal im Free-TV zu sehen und bei uns macht die Jugend das Eis kaputt.
Weil es geht.
Ja, naja. Dann hatten wir zumindest ein bisschen längere Übertragung. Haben wir noch irgendwas zu diesem Spiel? Irgendwas, was uns aufgefallen ist. Ah ja, schöne Grüße an eben die Two and a Half Broken Sticks. Da habe ich mich in der Pause mit ein paar von denen getroffen. Du musstest ja leider arbeiten. Aber sind ganz nette Kerle. Und jetzt, wenn wir hier die Aufnahme beenden, werde ich bei denen noch mal zu Gast sein und kurz ein bisschen über das Spiel reden. Die Folge kommt dann, so wie ich mitbekommen habe, am Donnerstag um 15.30 Uhr.
Wer macht denn solche ja, Zeiten?
Ich habe keine Ahnung. Unsere hört ihr wie gewohnt ab 0 Uhr. Auch wenn es jetzt in letzter Zeit der Mittwoch so ein bisschen als Aufnahmetag herauskristallisiert hat. Was einfach daran lag, dass ich wirklich gestern überhaupt keine Stimme hatte. Die nächsten Spiele von uns sind am Freitag bei zu Hause gegen die Bietigheim Steelers um 19.30 Uhr. Dann spielen wir am Sonntag um 19 Uhr bei den Fishtown Penguins Bremerhaven. Was erwartet uns da? Beide Mannschaften sind momentan nicht so gut drauf. Ich glaube, Bremerhaven hat die letzten, warte, ich habe mir den Spielplan hier zufällig rausgeholt, 1, 2, 3 Spiele verloren. Ja, sind momentan nicht so gut drauf. Gut, genauso denke ich das auch. Wird ein klarer Sieg für uns. und die Bietigheim Steelers haben einen neuen Trainer. Kennst du den? Ich muss ihn gerade googeln.
Nee, spontan nicht. Aber ich muss auch sagen, das ist so das Team, was mich auch irgendwie am wenigsten interessiert.
Oh, fuck, hätte ich mal nicht geguckt, wie der heißt.
Na komm.
Pekka Kangasalusta. Das hört sich an wie eine Shiny-Entwicklung von einem Pokémon. Kangasalusta.
Das klingt eher wie, hab keine Lust da.
Ja.
Der dachte sich vielleicht auch, hab keine Lust da auf diese Scheiße.
Oh Gott. ja, der war Cheftrainer in der finnischen Liga, Assistent in der starken KHL sowie in der Slowakei. Bei den Winterspielen und der WM 2018 war der frühere Verteidiger zudem Co-Trainer der finnischen Nationalmannschaft.
Wow.
Okay. Ja, jetzt, die Vita hört sich jetzt nicht so verkehrt an. Und by the way, im Übrigen, da merkt man wieder, dass wir uns außerhalb von unserem eigenen Verein null beschäftigen. Der war zuletzt Assistenzcoach von Toni Söderholm.
Oh.
Sollte man wissen. Aber ey, ernsthaft, bockt mich nicht. Bei mir kickt gerade schon wieder das Nasenspray, ich sag's dir.
Ja, bei mir kickt die Nase, aber ey. Ich glaube, ja, wir haben eh nicht mehr so viel zu erzählen jetzt.
Nee, haben wir nicht. Wir haben vielleicht noch ein bisschen NHL-Thema, denn Lukas Reichel wurde von den Blackhawks hochberufen. Hat er sein erstes Spiel gemacht. Ich glaube, heute Nacht war das oder gestern. 4-0 haben sie verloren. Ich weiß auch nicht mehr gegen wen.
Ich glaube, gegen New Jersey.
Das weiß ich nicht. Die Hawks sind dein Team. Du solltest das wissen, Alex.
Ja, wenn da die Null steht. Also, ich hab es gerade nochmal nachgeguckt. Es war New Jersey, war schon richtig, aber es war 0-3.
0-3? Ich dachte 0-4.
Ja, mach den Braten auch nicht fett, wenn du zu 0 verlierst.
Na gut, Alex, dann sind wir jetzt schon über eine halbe Stunde drin. Reicht dann auch. Heute mal eine kurze Folge. Beim nächsten Mal, wenn wir wieder fit sind, machen wir länger. Aber dann müssen die Löwen halt dementsprechend auch spielen und mal was anbieten, Mann.
Ja, mit so wenigen Toren hast du auch nicht viel zu besprechen.
Ja, oder auch generell, also jetzt mal ernsthaft, wir können nicht zum 80. Mal drüber sprechen. Also doch, wir können, das haben wir ja gerade bewiesen, wie kacke das Powerplay ist. Aber ja, ich hoffe einfach nur, dass am Wochenende Rowney wieder fit ist. Und dass wir hier so langsam mal von unserer Verletztenliste runterkommen. Ryan Olsen war ja wieder dabei, jetzt schon beim Spiel gegen Köln. Ist, glaub, ist sonst, ja, Brett Breitkreuz ist noch zurückgekommen. Ja.
Aber falls es dir aufgefallen ist in dem TikTok, was gestern oder so bei den Löwen online kam, wo es um die Nicknames der Spieler ging, ist Rowney aufs Eis gegangen zum Training mit ganz normalem Jersey, also Trainingsjersey. Ich schätze mal, das war wirklich nur eine Erkältung.
Ey, da sprichst du was an. Dieses TikTok, gell? Also der erste, also ich habe nur die ersten drei gesehen. Das erste wird Maginot gefragt, was sein Spitzname ist. Und da sagt er, ja, Magi, weil mein Name ist Maginot. Der zweite, der gefragt wird, ist David Elsner. Der sagt, Else, weil mein Nachname ist Elsner. Und der dritte, der gefragt wird, sagt, Scar, because my name is Scarlett.
Ja, die einzigen, die wirklich was zu sagen hatten, waren Simon Szemski und Brett Breitkreuz. Wobei ich Brett jetzt fange ich auch schon. Cruisers, so, sagen wir es doch so, wie er es gesagt hat, weil Cruiser das wenigstens noch schön erklärt hat, warum das so ist.
Und warum? Soweit habe ich es nicht geguckt, tatsächlich.
Weil dort, wo er lebt, also wenn ich es richtig verstanden hatte, sehr viel, er sagte Ukrainian Heritage, also sehr viele ukrainische Vorfahren oder nicht Vorfahren, aber sehr viele ukrainischstämmige Leute leben und die können einfach Kreuz nicht aussprechen. Die sagen Cruise und daraus ist Cruiser geworden.
Ah, okay, das ist wenigstens noch cool. Und was war bei Szemski?
Der heißt Menzel, weil das der so heißt der Shop von seinen Eltern.
Ja, okay, dann hätte ich vielleicht mehr. Aber ich habe mir nur die ersten drei angeguckt und habe gedacht, ich gucke das jetzt nicht weiter, weil was ist denn das für eine scheiß Story?
Aber, also, ganz, aber geil, zum Schluss kommt noch mal Hildebrand. Ja, Hildi, because it's my name.
Ja, ja, gut, dann enden wir das Ganze halt so scheiße, wie wir es begonnen haben. Also, oh, Leute, ey, wenn ihr nichts zu erzählen habt, dann kneift doch halt mal einen TikTok. Aber naja, was soll's, nicht meine Aufgabe, werde nicht dafür bezahlt, so wie andere. Dann packen wir das Ganze hier zusammen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich glaube tatsächlich, Alex, du wirst am Freitag mal auf mich verzichten müssen beim Eishockey. Mach das ja ordentlich. Guck, dass du ein paar Sticker dabei hast, falls du jemandem über den Weg läufst. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao.